Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo und willkommen zum libertären Monatsrückblick des anarchistischen Radio Berlin auf den Juni 2024. Wir hoffen, euch die nächste Stunde kurzweilig und interessant zu begleiten und das mit den folgenden Themen. Zu Anfang hört ihr einen Newsblog. Dann steigen wir ein mit einem Interview zum Thema Nazis im Naturschutz. Anschließend gibt es dann einen Ausschnitt einer Lesung aus dem Buch Männerrundbrief. Und gegen Ende wird wie gewohnt noch geklärt, wo sich die Anarchie die letzten Wochen hat blicken lassen. In unserer Presseschau-Rubrik Wo herrscht Anarchie? Wenn ihr noch mehr Audios mit anarchistischen Inhalten sucht, findet ihr diese auf unserem Blog aradio-berlin.org. Veröffentlichungen und mehr teilen wir auch per Mastodon mit. Unser Handle ist @aradio_berlin@kollektiver.social. Und wir machen auch Live-Radio, und zwar jeden dritten Mittwoch im Monat von 21 bis 22 Uhr bei Studio Ansage, das heißt auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam, sowie per Livestream auf fr-bb.org. Wenn ihr Kontakt zu uns sucht, die E-Mail lautet aradio-berlin@riser.net.
Welcome to the Anarchist Newsroom for June 2024. Diesen Monat haben wir News zu folgenden Themen für euch rausgesucht. Deutschland liefert, Abschiebeinvestor beim Golfen stören. Israelische Regierung baut weiter auf gestohlenes Land. Datenleak bedroht syrische Migranten in der Türkei. Und zu guter Letzt anarchistische Tage in Greifswald. Alle Links in Deutsch oder auch Englisch findet ihr wie immer in den Shownotes. Berlin, Dresden, Deutschland liefert. Schwarze Jogginghose, brauner Pullover und Handschellen. Links und rechts jeweils ein Polizist, über der Schulter Maschinengewehre. Genau eine Minute ist das Video lang, in dem Maya T. auf YouTube zur Schau gestellt wird. Worum geht's? Maya sei Teil einer Gruppe, die im Februar 2023 in Budapest gezielte Jagd auf Neonazis gemacht haben soll. Das klingt erstmal hervorragend. Was ist passiert? Seit Dezember 2023 saß Maya in Dresden im Gefängnis. In der Nacht vom 28. Juni diesen Jahres wurde T. nach Ungarn ausgeliefert, mitten in der Nacht. Die Anwälte von T. hatten das noch mit einem Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht verhindern wollen. Aber dann haben das LKA Sachsen und das Kammergericht Berlin schnell gehandelt. Um 6.50 Uhr hatte die Polizei Maya T. an die österreichischen Kollegen übergeben. Um 10 Uhr morgens befand sich T. bereits in Ungarn. Die Beamten filmten die Ankunft und stellten das Video auf YouTube.
Free Maya! Free, free Maya! Free Maya! Freiheit für alle Gefangenen!
Okay, ihr Lieben, damit war es das von unserer Seite für heute. Wir kommen wieder, keine Frage. Wir kommen wieder, solange der Knast da ist. Wir kommen auf jeden Fall wieder, solange du hier bist, Maya. Und ja, bleibt tougher. Lasst euch nicht unterkriegen vom scheiß System. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Heidelberg, Brandenburg. Abschiebeinvestor Jürgen Harder. Wer ist das denn? Harder hat ein undurchsichtiges Unternehmensnetzwerk und ist an vielen weiteren Projekten beteiligt. Eine Bar und ein Restaurant in Heidelberg, ein Golfplatz in Fürnheim. Irgendwo muss das ganze Geld ja hin. Was genau hat er vor? Jürgen Harder plant, einen der größten Abschiebeknäste Europas am Flughafen Berlin-Brandenburg in Schönefeld zu bauen, um daran Millionen zu verdienen. Der Bau dieses Abschiebezentrums könnte bereits in diesem Jahr seinen Anfang nehmen. Scheiße, was schlagt ihr vor? Schwachstellen suchen und Personen mit Schlüsselrollen ins Visier nehmen. Ein Beispiel für eine solche Schlüsselperson ist Herr Jürgen Harder. Er ist derjenige, der die einzigen Flächen am Flughafen besitzt, auf denen das Gefängnis entstehen kann. Okay, interessant. Wenn wir genügend Druck aufbauen, können wir das Projekt zumindest empfindlich stören oder im besten Fall sogar komplett verhindern. Das wäre natürlich ein Traum. Ramallah. Vertreibung geht ungehindert weiter. Israel hat 2024 so viel Boden im Westjordanland zu staatlichem Land erklärt, wie in den vergangenen 10 Jahren nicht. Insgesamt sind es knapp 24 Quadratkilometer. Die jüngste sogenannte Umwidmung im vergangenen Monat fällt zusammen mit den Planungen für 6000 neue Gebäude in israelischen Siedlungen im Westjordanland sowie der Legalisierung eines illegalen Außenpostens. Das traumatische Schicksal der betroffenen PalästinenserInnen ist übrigens eindrücklich im mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm No Other Land dargestellt. Wie rechtfertigt Israel denn die andauernde Vertreibung im Westjordanland? Finanzminister und Ultranationalist Bezalel Smotrich macht keinen Hehl daraus, welchem Zweck Vertreibung und Landnahme dienen. Zitat: Dies ist eine gemeinsame, massive Aktion, deren Ziel es ist, den palästinensischen Staat zu verhindern. Istanbul, Datenleak. Nach Informationen verschiedener Medien und Posts auf der Online-Plattform X sind die persönlichen Daten von bis zu 3 Millionen Syrern, die in der Türkei leben, über Nacht ins Internet gestellt worden. Was kann das denn für Folgen haben? Nach pogromartigen Gewaltausbrüchen gegen syrische Flüchtlinge in mehreren türkischen Städten muss ernsthaft befürchtet werden, dass die geleakten Daten von rechtsextremen Gruppen in der Türkei genutzt werden, um gezielt syrische Migranten anzugreifen. Das klingt schon schlimm, aber was könnte es weiter bedeuten? Das syrische Regime könnte Auslieferungsersuche an die Türkei richten, um Oppositionelle in die Finger zu bekommen, von deren Aufenthaltsort sie nun dank der geleakten Daten weiß, so wie zwischen Ungarn und Deutschland, nur in einer völlig anderen Dimension. Nach all den schlechten Nachrichten zum Abschluss noch ein kleiner Ausgehtipp von uns. Greifswald. Anarchistische Tage vom 23. bis 25. August. In dieser düsteren Zeit ist es sinnvoll, den Kopf mal wieder aus dem Sand zu ziehen, in Bewegung zu kommen und etwas zu organisieren und mitzugestalten. Daher, vom 23. bis zum 25. August 2024 werden in Greifswald die anarchistischen Tage stattfinden. Moment mal, Greifswald, das ist ja gar nicht in Berlin. Was macht ihr denn da? Im Vordergrund steht die Vernetzung libertärer und anarchistischer Menschen. Wir wollen zusammen diskutieren, uns bilden und die libertären A-Tage auf viele unterschiedliche Arten gemeinsam gestalten. Lasst uns nicht vereinzeln, sondern auf Augenhöhe begegnen und gemeinsame Strategien für die nächsten Jahre entwickeln. Und etwas konkreter, in 3 Tagen soll es zum Thema Anarchismus Workshops, Lesungen, Diskussionen, Stände und Musik geben. Es wird einen zentralen Ort in der Stadt geben, der als Anlaufstelle dient. A-Tage in Greifswald, wir freuen uns. Bis dahin.
Das war's mit den News, jetzt geht es weiter mit Nazis im Naturschutz.
Nicht nur die Europawahl hat es wieder gezeigt, Nazis sind einfach überall. Auch im Naturschutz versuchen Faschistinnen, sich immer mehr breit zu machen. Die Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz der Naturfreunde beschäftigt sich genau damit. Doch was hat Naturschutz überhaupt mit brauner Ideologie zu tun?
Gemeinhin wird angenommen, dass Natur- und Umweltschutz und vor allem Klimaschutz was automatisch progressives oder demokratisches, sogar linke Themen sind. Aber Ökologie ist ein Grundbestandteil rechter Ideologie, weil in rechter Ideologie die Umwelt und das Individuum, beziehungsweise bei den Rechten dann eher das Volk, untrennbar miteinander verbunden sind als Einheit. Also das Volk und die ihm sich umgebende Umwelt bedingen einander gegenseitig, sie formen einander. Und aus diesem Denkgebäude heraus wird auch argumentiert, dass eben jedes Volk, die neurechten Akteure würden von Kultur sprechen, hat ihren oder seinen angestammten Platz, von dem sie sich nicht wegbewegen dürfen. Und damit wird auch argumentiert, dass Migration eben unnatürlich sei. Das ist das eine. Um das ein bisschen anschaulicher zu machen, an Beispielen haben wir einmal in der NS-Zeit Hans Klose, der hat unter Goebbels das erste Reichsnaturschutzgesetz mit auf den Weg gebracht und umgesetzt. Der hat dann aber auch, war der zuständig für den Generalplan Ost. Das bedeutet, dass in den eroberten Ostgebieten deutsche Wehrbauern angesiedelt werden sollten. Die Landschaft dafür sollte sozusagen arisiert werden. Es gab die Ideologie eben, dass jedes Volk eine bestimmte Umwelt hat, die Deutschen eben das Waldvolk und die Slawen, das sind ein Steppenvolk, und damit sich die arische Seele in diesem Steppe wohlfühlt, musste eben die Landschaft arisiert werden, also sollten eben Bäume und Hecken gepflanzt werden. Und die Bevölkerung sollte dort einfach verhungern. Also ein sehr menschenfeindlicher Plan, der eben mit Naturschutz einhergeht. Und dieser Hans Klose war dann der Leiter von der Zentralstelle für Naturschutz und Landschaftspflege. Das ist das heutige Bundesamt für Naturschutz. Also nach 1945 war der immer noch tätig im Naturschutz. Es gab eben da keine Entnazifizierung, sondern eine Kontinuität. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist, dass es Proteste auf Rügen gab gegen das LNG-Terminal, was dort gebaut werden sollte. Und dass Leute aus der Bürgerinitiative dort vor Ort mit der AfD zusammenarbeiten wollten, weil auch die AfD gegen dieses LNG-Terminal ist. Die AfD ist natürlich gegen dieses LNG-Terminal gewesen, weil sie vor allem Gas aus Russland importieren wollten. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Aber hier sieht man vielleicht konkret an zwei Beispielen, dass es sehr viele Anknüpfungspunkte für rechte Ideologien im Natur- und Umweltschutz gibt.
Bevölkerungskontrolle, Werteverfall und Ökodiktatur. Rechte Naturschutznarrative sind zahlreicher als gedacht.
Das eine habe ich ja schon gesagt, das ist sozusagen diese völkische Idee der untrennbaren Verbundenheit zwischen der Umwelt und dem Menschen, dem Individuum oder beziehungsweise der Nation, dem Volk, der Kultur, je nachdem, welche rechten Akteur du hast, sind das ja dann immer unterschiedliche Worte, die gewählt werden. Diese untrennbare Verbindung finden wir natürlich in der Blut- und Bodenideologie in der NS-Zeit, finden wir dann später im sogenannten Ethnopluralismus der neuen Rechten, das habe ich schon erklärt, also dass jede Kultur quasi den angestammten Raum hat, den es nicht verlassen darf. Dann haben wir natürlich Ideologien der Ungleichwertigkeit, die mit Rückgriff auf Natur legitimiert werden. Also die Vorstellung, dass manche Menschen mehr wert sind als andere Menschen, also weiße Menschen mehr wert sind als nicht weiße Menschen, Frauen weniger wert sind als Männer, Menschen mit Behinderung weniger wert sind als Menschen ohne Behinderung und so weiter und so fort. Und das quasi das als etwas eine bestimmte Gesellschaftsordnung, die, wo es diese Ideologie der Ungleichwertigkeit gibt, als etwas Natürliches legitimiert wird. Ein Beispiel dafür ist Philipp Stein, der Leiter des rechten Kampagnennetzwerkes 1% für unser Land. Der hat gesagt, der Mensch sollte nicht mehr an der Spitze der Natur stehen, sondern er sollte Teil der Natur werden. Und er hat sozusagen eine ganzheitliche Vorstellung von einer Umwelt und der Gesellschaft. Und das ist ein ganzheitlicher Blick, ist erstmal nichts Negatives. Bei Philipp Stein meint es allerdings, dass jeder Mensch, also er überträgt Naturgesetze oder er überträgt Natur auf die Gesellschaft. Und so wie in der Natur auch, soll jeder Mensch in unserer Gesellschaft seinen bestimmten Platz haben, seinen angestammten Platz, den er oder sie nicht verlassen darf. Und damit werden einfach Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen legitimiert als etwas Natürliches. Das sehen wir auch im Sozialdarwinismus, also die Übertragung der Gesetze der Tier- und Pflanzenwelt auf die menschliche Gesellschaft, wo Rechte davon ausgehen, wir leben in einem ständigen Kampf ums Überleben, wo nur der Stärkere dich durchsetzt. Und ganz zum Schluss noch ein Beispiel, die Vorstellung der Überbevölkerung, das ist keine rein, oder sozusagen diese Vorstellung gibt es nicht nur am rechten Lager, sondern die gibt es durchaus auch in demokratischen und auch in linken Initiativen und Gruppen. Also die Idee oder die Vorstellung, dass die Welt überbevölkert wäre, dass es zu viele Menschen auf der Welt gibt und je weniger Menschen es geben würde, desto weniger Klimawandel hätten wir oder desto weniger Umweltzerstörung. Diese Sicht ist aus verschiedenen Gründen problematisch. Zum einen wird oft damit argumentiert, dass natürlich nicht bei uns hier oben, also im globalen Norden, die Welt überbevölkert ist, sondern im globalen Süden. Die Rechte argumentiert dann eben damit, man müsse dort für weniger Menschen sorgen. Nicht nur die Rechte, auch andere. Also man braucht sowas wie eine Bevölkerungskontrollpolitik. Das funktioniert meistens mit sehr menschenfeindlichen Mitteln, also Zwangssterilisation oder Sterilisation nur unter Druck. Die Rechte argumentiert damit auch, dass Menschen aus dem globalen Süden nicht in den globalen Norden migrieren dürften, weil sie dann hier einen höheren Konsumverhalten an den Tag legen würden. Das würde den CO2-Ausstoß steigern und damit den Klimawandel anheizen, also die Rechte argumentiert im Sinne des Klimaschutzes gegen Migration. Und diese Ansicht der Überbevölkerung ist ein problematisches Narrativ. Und da sehen wir auch, dass rechte Ideologie oder beziehungsweise dass Erzählungen, bestimmte Konzepte, die es gibt im Natur- und Umweltschutz, auch nach rechts anschlussfähig sein können.
FaschistInnen versuchen, Naturschutzthemen für ihre menschenfeindliche Ideologie zu vereinnahmen. Doch gibt es auch Nazis direkt in Naturschutzgruppen oder Verbänden?
Wir beobachten weniger, dass Rechte in Natur- und Umweltschutzverbänden Fuß fassen können. Ich würde sagen, die Verbände sind da ganz gut aufgestellt. Es gibt manchmal versuchen Rechte, bestimmte Proteste oder Orte, wo es Auseinandersetzungen gibt, für sich zu vereinnahmen. Also sei es, dass es Proteste von Umweltschutzgruppen gibt, weil Wälder oder Waldstücke abgeholzt werden sollten für Windradanlagen oder auch bei Protesten gegen Windkraft aus Vogelschutzperspektive versuchen, Rechte mitzumischen. Der Dritte Weg zum Beispiel hat eine Solidaritätsnote damals in den Hambacher Wald geschickt, als es die Auseinandersetzung gab zwischen den BesetzerInnen im Hambacher Wald und RWE. Aber natürlich aus der Vorstellung heraus beim Dritten Weg, dass es dort um den Erhalt des deutschen Waldes geht. Das Beispiel mit der AfD und dem LNG-Terminal auf Rügen hatte ich ja schon gesagt. Also es gibt immer so verschiedene Orte, wo Rechte versuchen, in Protesten, wo es um Umwelt- und Naturschutz geht, mitzumischen. Und da wiederum ist es ganz wichtig für demokratische Verbände, aber auch für linke Klimagruppen oder Umweltgruppen, sich explizit gegen rechte Vereinnahmungsversuche abzugrenzen. Manchmal wird so argumentiert, dass Umweltschutz etwas Unpolitisches sei. Wir sind nur hier beispielsweise, um Vögel zu schützen, und alle, die auch Vögel schützen wollen, sind bei uns willkommen. Und das, finde ich, ist eine gefährliche Vorstellung, weil es bei Rechten nie nur um Umweltschutz, nie nur um den Schutz von Vögeln beispielsweise geht, sondern es wird immer wieder diese Ideologien transportiert, die ich vorher schon genannt habe. Ideologien der Ungleichwertigkeit werden mittransportiert, Sozialdarwinismus wird mittransportiert. Umweltschutz und Naturschutz können nicht unpolitisch sein.
Nicht nur rechte Parteien und Verbände mischen im Naturschutz mit. Auch unter BäuerInnen und Bauern gibt es Nazis, die ihren Berufsstand nutzen, um Naturschutzpolitik zu beeinflussen. Gleichzeitig spielt Landwirtschaft in rechter Ideologie eine wichtige Rolle.
Wir haben ja die Bauernproteste gesehen. Es ist ein sehr diverses Feld. Es gibt, würde ich sagen, progressive Verbände und progressive Gruppen bei den Bauern oder in der Landwirtschaft. Es gibt natürlich auch sehr konservative Landwirtschaftsverbände und Gruppen, und es gibt auch Gruppen, die nach rechts offen sind. Das ist das eine. Also da müssen wir eigentlich die progressiven Verbände stärken, die konservativen Verbände sensibilisieren dafür, eben nicht sozusagen auf rechte Konzepte mit zu verbreiten oder die sozusagen nachzuerzählen und sich eben von rechten Verbänden oder von rechten Einzelpersonen abzugrenzen. Das andere ist aber nochmal, dass der Bauernstand an sich, sage ich mal, also die Landwirtschaft an sich, ein total großes Projektionsfeld für die Rechte ist. Also zum einen ist schon seit den frühen Ökologiebewegungen das Bauerntum wird angesehen als der Stand oder die Gruppe, die ein Garant ist für den Fortbestand des deutschen Volkes, für dass das deutsche Volk eben wieder zu alter Größe aussteht in diesen völkischen Ideologien. Das ist schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts ein großes Projektionsfläche. Das ist das eine. Und das andere ist, und das sehen wir vor allem bei der AfD, dass sie einfach versuchen, bestimmte Proteste zu nutzen, so eine Empörungsspirale voranzutreiben, um Unzufriedene für ihre Politik abzuholen. Wenn wir uns angucken, was die AfD eigentlich, wofür sie ist, sie waren ja auch für die Abschaffung der Subventionen, weshalb die Bauern auf die Straße gegangen sind. Das war in dem Moment aber egal. Sie haben einfach probiert, diese Proteste für sich zu nutzen.
In den letzten Jahren haben sich in verschiedenen Teilen Deutschlands rechte Siedlungsprojekte breit gemacht. Dort geht es jedoch um deutlich mehr als nur um Ökolandbau und das Leben im Einklang mit der Natur.
Genau, es gibt die sogenannten völkischen Siedler oder SiedlerInnen. Andrea Röpke hat mal gesagt, das sind keine neurechten Akteure, das sind tatsächlich einfach Nationalsozialisten, aber also Leute, die sich positiv auf den Nationalsozialismus beziehen. Das ist wirklich, sage ich mal, der harte Kern der Nazis in der Bundesrepublik. Ich hatte vorhin ja schon erklärt, mit dieser untrennbaren Einheit zwischen Volk und Umwelt, und natürlich in diesem Verständnis heraus ist Biolandbau ganz wichtig, weil da geht es darum, sich gesund zu ernähren, den Körper gesund zu halten, eben das deutsche Volk nicht degenerieren zu lassen. So in dieser Logik, die ich vorhin schon ausgeführt habe, da funktioniert das. Das sind die eine Gruppe. Auf der anderen Seite haben wir so Anastasia-Projekte, also Gruppen, die inspiriert sind von den Büchern von Wladimir Migré. Das sind eigentlich ja so Fantasy-Romane, 10 Bände. In den Büchern gibt es eine bildhübsche Frau, die Anastasia. Der Autor trifft in diesen Büchern diese Frau. Sie gehört dem mythischen Volk der Vedrussen an. Die kann ganz tolle Sachen. Sie kann mit den Tieren sprechen. Sie hat einen Heilstrahl. Sie kann ins Gestern, ins Heute und ins Morgen blicken. Und die wichtige Botschaft, die darüber kommt, ist, dass wir das alles auch wieder erlernen können oder wieder genauso sein können wie Anastasia, wenn wir uns von der Moderne und der Technokratie, so nennt er das, abwenden. Also es ist ein sehr mythisches und tolle Vorstellung, aber Maigret transportiert in diesem Buch antidemokratische Vorstellungen, Antisemitismus und Antifeminismus und Frauenverachtung. Ich will das jetzt nicht alles einzeln ausführen und zu reproduzieren, aber diese Bücher sind irgendwann auch in Deutschland zirkuliert und dann gab es so Lesegruppen dazu und dann haben sich erste Gruppen gefunden, die wirtschaften wollten, wie in den Büchern beschrieben. Denn um diese Technokratie, diese Moderne zu überwinden, sollen wir alle Familienlandsitze gründen. Also auf 1,5 Hektar pro Familie mit am besten noch einem kleinen Bach in der Mitte eben Biolandbau betreiben. Und dort auch wieder eine sehr völkische Vorstellung von Verbindung zwischen Natur, Mensch und Umwelt und sich eben gesund zu ernähren, um den Körper gesund zu halten.
Doch was lässt sich jetzt genau gegen Nazis machen, die versuchen, Naturschutzthemen für ihre eigene Agenda zu nutzen? Reden hilft meist doch nur teilweise.
Wir müssen, glaube ich, unterscheiden, haben wir in unserem Verein, in unserer Initiative, in unserem Verband Menschen, die aktiv sind, also Mitglieder sind eines rechten Vereins oder offen einer rechten Gruppierung angehören. Da, glaube ich, hilft nicht mehr so viel argumentieren, weil diese Leute sind ideologisch überzeugt. Man wird nicht zufällig Mitglied in der AfD, man wird nicht zufällig Mitglied beim Dritten Weg. Da hilft meines Erachtens nur die Abgrenzung, da hilft der Ausschluss. Anders ist es, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die sich rechts äußern, rassistisch äußern. Da ist gut, vielleicht erstmal nachzufragen, wie das Ganze denn gemeint war und dann in eine Debatte zu gehen und versuchen, die Person zum Hinterfragen der eigenen Position zu bringen. Und auch dort würde ich sagen, als letztes Mittel ist dort auch der Abgrenzung und der Ausschluss auch Stopp zu sagen. Also das sind bestimmte Positionen, die sind nicht verhandelbar. Und dafür ist es total gut und hilfreich und wichtig, sich als Verein, als Initiative vorher zu überlegen, was ist eigentlich unser Grundverständnis, was ist unser Selbstverständnis, wie kann unser Umweltschutz aussehen. Warum ist unser Umweltschutz ein demokratischer Umweltschutz? Was zeichnet ihn aus? Und vielleicht auch sich zu überlegen, was gibt es für Unvereinbarkeitserklärungen? Mit wem möchten wir nicht zusammenarbeiten und warum? Und dann ist es sehr viel einfacher, Menschen aus dem Verband auszuschließen, die eine gefestigte rechte Ideologie haben.
Αυτή σαν τον νίκη, σε αυτό το τυφλίκι. Και πως θα ξεπληρώσει την επόμενη δόση. Θέλουν οι τσιφλικάδες παραπάνω παράδες. Έμα από τους κολύγους, οι πολλοί για τους λίγους. Και έχουνε παραστάτες και πιστούς επιστάτες. Κάτι όλγες και δώρες, κάτι γιους, κάτι κόρες. Αντυχεί όμως ακόμα σε τούτο το χώμα. Απ' τα βάθη της τρύπας γιλελέρ και αντίπας.
Πάλι γράφω και σβήνω κάτι ίχνη, αφήνω να ψάξεις. Μου θυμίζει εικόνα περασμένο αιώνα περιφράξεις. Είναι ήδη χαμένα τα παλιά και εκτιμένα είναι ήδη. Κομματάκια πατρίδα παίζονται στην παρτίδα στο παιχνίδι. Και εσύ τρέχεις ακόμα να ψηφίσεις το κόμμα απάτη. Σου φορτώνεις τον νόμο κληρονόμο παλιού επιστάτη. Πρόσωπό λέει νέο και η φάκη μοιραίο νέος αιώνας. Κοίτα μη σου τι φέρουν τέτοια κόλπα τα ξέρουν απατεώνας. Μα ως πότε κολλήγοι θα μας έχουν οι λίγοι στον πάτο. Πως αν έχεσαι παίζουν να σε κάνουνε τούτη κουμάτο. Είναι τώρα αιώνες που είναι ίδιοι χειμώνες κι άκου πράγματα. Μας πουλάξει ο κρατία του κολέγιου, η παιδεία ψάχνουν χάπατα. Τα λεφτά και τα σόγια που ο πλούτος και η φτώχεια υπάγεται. Ινστιτούτα, σχολεία που η καλή κοινωνία να παράγεται. Κι αν αυξήσαν το νίκη στο τσιφλίκι τα μεγάλα κεφάλια. Βασταμί σας του μπάρουν στο μυαλό σας, ποντάρουν και το νου σας.
Μας αυξήσαν τον νίκη σε αυτό το τσιφλίκι. Και πως θα ξεπληρώσει την επόμενη δόση. Θέλουν οι τσιφλικάδες παραπάνω παράδες. Έμα
τρέχ λέει οικογένεια ολέ με γραβάτα. Χιουμοράκι πουλά και καλά μαύρη γάτα σπριγάτα. Έχε χάρη καριόλη στα τραγούδια που δεν παραφέρομαι. Δεν σου κάνω τη χάρη όμως ξέρεις το μάρι που αναφέρομαι. Στο τσιφλίκι ρωτάνε τι έχουνε και ψοφάνε τα έρμα. Τέρμα πια οι απάτες κι οι παλιοί επιστάτες βαχώ τέρμα. Κι απαντούν οι ρουφιάνοι όχι αυτοί με τα κράνη όλα εντάξει. Άλλοι είναι πληρωμένοι κι άλλοι στεφανωμένοι υπάρχει τάξη. Κι από πίσω οι άλλοι που μιλούν ρωσικά και αγγλικά. Ξέρεις τώρα τι λέω της ομάδος σου τα αφεντικά. Επιστάτες κι αφέντες τα γκολφ και τις ρακέτες που συχνάζουνε. Κάνουν business, φλερτάρουν, κουμπαριάζουνε, συμπεθεριάζουνε. Βγαίνει και στην οθόνη που μας αποβλακώνει αφέντης. Ποια οικογενειοκρατία, ο γιος μου έχει πτυχία που τη βλέπεις. Κι αν ουρλιάζουν τριγύρω από το τσιφλίκι αυτά τα τσακάλια. Μην το βάλεις στα πόδια, σπάσε τους πια τα δόντια και το νου σας. Ρε μάλια.
Μας αυξήσαν τον νίκη σε αυτό το τσιφλίκι. Και πως θα ξεπληρώσει την επόμενη δόση. Θέλουν οι τσιφλικάδες παραπάνω παράδες. Έμα από τους κολύγους, οι πολλοί για τους λίγους. Κι έχουνε παραστάτες και πιστούς επιστάτες. Κάτι όλιες και τώρες, κάτι γιους, κάτι κόρες. Αντυχεί όμως ακόμα σε τούτο το χώμα. Απ' τα βάθη της τρύπας γιλελέρ και αντίπας.
Das war Social Waste mit Fiefdom aus dem 2020 erschienenen Album Borders.
Radikal, autonom, pro-feministisch. Der Männerrundbrief. Der Immergrün Verlag hat eine Auswahl der Zeitschrift Männerrundbrief, die es von 1993 bis 2002 gab, neu und gebündelt veröffentlicht. Viele der Inhalte der radikalen autonomen Männerbewegung sind heute in Vergessenheit geraten, aber leider immer noch erschreckend aktuell. Ihr hört hier einen Ausschnitt der Lesung aus dem ersten Band im anarchistischen Infocafé vom 27.05. in Bethanien.
Hallo, ich bin Janko vom Verlag Immergrün. Ich freue mich erstmal, dass ihr da seid. Genau, doch wenn ich mich freue, wenn so viele da sind, schmälert das nicht meine Aufregung. Genau, vielleicht erstmal ganz kurz was zum Ablauf des Abends. Ich würde gleich ganz kurz ein bisschen was zum Immergrün Verlag erzählen. Dann würde ich was zur Geschichte des Männerrundbriefs vorlesen, von einem Text von einem Mitglied des Hamburger Kollektivs. Dann würde ich was aus der Geschichte der Männergruppenbewegung, auch aus den Texten aus dem Männerrundbrief, vorlesen. Vorab würde ich ein Zitat von Olga Silverstein dem Abend voranstellen, was ich in dem Buch von Bell Hooks, Männer, Männlichkeit und Liebe, der Wille zur Veränderung entdeckt habe. Solange wir nicht bereit sind, viele der Spezifika der männlichen Geschlechterrolle in Frage zu stellen, einschließlich der meisten der sieben Normen und Stereotypen, die der Psychologe Robert Levent in einer Auflistung ihrer Hauptbestandteile nennt, Vermeidung von Weiblichkeit, restriktive Emotionalität, Streben nach Leistung und Status, Selbstvertrauen, Aggression, Homophobie und beziehungslose Einstellung zur Sexualität, werden wir Männern ihre volle Menschlichkeit absprechen. Feministische Männlichkeit hätte als Hauptbestandteile Ganzheit, Selbstliebe, emotionales Bewusstsein, Selbstsicherheit und Beziehungsfähigkeit, einschließlich der Fähigkeit, empathisch, autonom und mit anderen verbunden zu sein. Zur Geschichte des Männerrundbriefes. Zur Verfügung gestellt, daraus lese ich jetzt vor, der Männerrundbrief, 9 Jahre Selbstverständigungsorgan der autonomen Männerbewegung. Stammt noch aus einer Zeit, in der die Postleitzahlen vierstellig waren und Exemplare per Postkarte bestellt werden mussten. Das Projekt meldete sich erstmalig im Juli 1993 und ging auf eine Initiative von 5 Männern zurück, die auf dem Männerplenar der Libertären Tage Ostern 1993 in Frankfurt am Main nach dem Interesse an einem antisexistischen Männerrundbrief fragten. In unregelmäßigen Abständen erschienen bis 2002 insgesamt 17 Ausgaben und eine Sondernummer. Der Männerrundbrief wurde lange Zeit von einer Gruppe autonomer Männer aus Hamburg getragen und wurde ab 1999 mit der Nummer 12 von einem Redaktionskollektiv in Münster weitergeführt. Nach 6 Ausgaben stellten die Männer aus Münster 2002 den Rundbrief ein. Nicht zuletzt, so das Argument in der entsprechenden Erklärung, weil die profeministische Männergruppenszene verschwunden sei. Der Männerrundbrief wurde von radikalen Männern initiiert. Ausgangspunkt seiner Entstehung waren einerseits eine zunehmende und vehementere Thematisierung von Sexismus, Homofeindlichkeit und patriarchalen Strukturen und konkrete Vergewaltigungsvorwürfe bzw. Outings von Vergewaltigern innerhalb der linksradikalen Szene sowie andererseits eine kleine, aber stetig wachsende Männerbewegung. Die radikale Männerbewegung war zahlenmäßig keine besonders große Bewegung, war mehrheitlich von akademischen, weißen, deutschen, heterosexuellen Cis-Männern getragen und organisierte sich in Form von Politgruppen, Cafés oder im Rahmen von sogenannten Männerradikale Therapie, MRT-Gruppen, zu der sich ebenfalls gestaltenden politischen Organisationen schwuler und bisexueller Männer und der Zeitschrift Tuntentinte und zu späteren Queer- und Transbewegungen bestanden eher lose Bezüge. Die radikale Männerbewegung positionierte sich in Abgrenzung zur bürgerlichen Männerbewegung explizit als profeministisch, wie sich beispielsweise in der Titelergänzung des ersten Rundbriefs zeigt. Wenngleich die zweite Ausgabe auf diesen Zusatz verzichtete, um die Eigenständigkeit von Männerpositionen innerhalb politischer Diskussion über Geschlechterfragen und Ungleichverhältnisse kenntlich zu machen, umstritten war, ob profeministische Männer überhaupt eigenständige Positionen formulieren können oder sollen, oder ob nicht der Anspruch in der Übernahme und Stärkung feministischer Positionen von Frauen zu liegen hätte, wenngleich sich diese zweite Position nicht durchsetzen konnte. Der Männerrundbrief wollte einen Beitrag dazu leisten, kenntlich zu machen, dass Männlichkeit und Männerverhalten Teil von hierarchischen Geschlechter- und Gesellschaftsverhältnissen sind und kein Nebenwiderspruch, wie dies in kapitalismuskritischen, marxistischen Positionen nicht nur jener Zeit vertreten wurde. Über die Jahre hinweg bemühte sich der Rundbrief im Wesentlichen, zwei Zielen gerecht zu werden. Zum ersten sollten, darauf deutet auch die enge Verzahnung der Gründungsgeschichte mit dem Männermedienarchiv in Hamburg hin, Aktivitäten und Positionen der radikalen Männerbewegung dokumentiert werden. Entsprechend sind in jedem Rundbrief Texte abgedruckt, die sich auf diesen Dokumentationsanspruch beziehen. Dazu gehören BekennerInnenschreiben zur antimilitaristischen Aktion ebenso wie Diskussionen über den Umgang mit Vergewaltigern oder Flugblätter zu sexistischen Übergriffen auf Demonstrationen. Zum Zweiten versuchte das Redaktionskollektiv, politische Diskussionen zu initiieren und voranzutreiben, sei es durch eigene Beiträge oder durch thematische Schwerpunktsetzungen, wie etwa Jungenarbeit oder Männer und Knast. Inhaltlich griff der Männerrundbrief insbesondere Themen auf, die sich mit Heterosexismus, Homo- und Heterosexualität, Pornografie, Patriarchat, Männergewalt, Rassismus, Klassismus, Pädagogik, Antimilitarismus, linken und rechten Männerbewegungen, Männlichkeitsforschung, Therapie und Nähe zwischen Männern beschäftigen, wobei das zentrale politische Betätigungsfeld die autonome linksradikale Szene selber war. So waren Fragen von der persönlichen Verstrickung in unterdrückende Verhältnisse und intersektionale Verflechtung von Herrschaft von großer Bedeutung. Während das Archiv für die Arbeit des Redaktionskollektivs zunehmend weniger wichtig wurde, bildete der Männerrundbrief in der Zeit seines Bestehens eine der wichtigsten überregionalen Strukturen der radikalen Männerszene. Er war Zeit seines 9-jährigen Bestehens immer ein selbstorganisiertes Projekt ohne Ressourcen. Zusammenstellung von Beiträgen, Erstellung des Layouts, Vertrieb und Kontoführung wurden von dem jeweiligen Redaktionskollektiv getragen. Die Anzahl der Exemplare pro Ausgabe blieb die gesamte Zeit im übersichtlichen dreistelligen Bereich. Genau, so viel vielleicht erstmal zur Geschichte dessen. Genau, der Verlag Immergrün hat die Texte genommen und hat schlussendlich eine zweibändige Auswahl an Texten herausgegeben. Eine Motivation war dabei, vor 15 Jahren habe ich in einer Unterstützungsgruppe für Betroffene sexualisierter Gewalt gearbeitet und bin dann in einem Archiv auf die Männerrundbriefe gestoßen und war ziemlich begeistert gewesen, wie weit die Diskussionen in den 90ern schon waren. Und mir fehlten viele Sachen, die ich dort gelesen habe, in heutigen Diskussionen. Genau, und dann war die Überlegung von uns einerseits überhaupt das Projekt Männerrundbrief nochmal darauf hinzuweisen, dem mehr Aufmerksamkeit zu geben, aber halt natürlich vor allem auch die Texte, die da drin gebildet waren, die in die heutige Diskussion nochmal reinzubringen oder in die Diskussionen mal reinzubringen. Ursprünglich war die Überlegung eigentlich nur ein Buch zu machen mit einer Auswahl, aber es fiel uns einfach schwer, eine Auswahl zu treffen und Texte auszusortieren, gerade weil sehr viele Debatten innerhalb dessen auch abgebildet waren, sich also viele Texte aufeinander bezogen, wuchs die Auswahl immer mehr und schlussendlich sind es dann zwei Bände geworden. Die Texte dort drin haben wir versucht, thematisch zu ordnen, was ein bisschen schwierig ist, weil es sehr viel thematische Überschneidungen gibt. So, also vermutlich hätten einige von euch eine andere Zuordnung getroffen. Es sind insgesamt 7 Kapitel geworden. Das erste Kapitel haben wir genannt Radikale Männerbewegung und Organisierung. Kapitel 2 Geschlechterverhältnis, Patriarchat und Männlichkeit. Kapitel 3 Queer und Sexualpolitik. Kapitel 4 Gesundheit und Sexualität. Kapitel 5 Forschende Männerkritik, Pädagogik. Kapitel 6 Antifeminismus, sexualisierte Gewalt, Umgang mit Vergewaltigern. Kapitel 7 Männer und Knast. Deswegen würde ich da in Vorbereitung dessen, was zur Geschichte der Männergruppenbewegung in Deutschland doch mal vorlesen. Teil 1, das wurde in 2 Teilen abgedruckt. Teil 1 war im Männerrundbrief Nummer 10 abgedruckt. Einleitung. Von einer Männerbewegung zu sprechen ist nicht richtig. Da dies suggerieren würde, dass die Männergruppen gesellschaftlich relevant wären. Gerade im Vergleich zur Frauenbewegung, welche sich durch das Wort Männerbewegung aufdrängt, sind die gesellschaftlichen Veränderungen durch die Männergruppen gering. Es wird alltagssprachlich klar getrennt zwischen der größtenteils heterosexuell orientierten Männerbewegung und der Schwulenbewegung mit ihren spezifischen Problemen. Wir wollen hier ein Referat zur sogenannten Männerbewegung halten, weil diese im Gegensatz zur Schwulenbewegung den Anspruch formuliert, sich mit allen von der Frauenbewegung problematisierten Auswirkungen des Patriarchats auseinanderzusetzen. Das heißt auch, dass Männerbünde nicht zur Männergruppenszene gehören, was spätestens in den 90er Jahren einen geschärften Blick voraussetzt. Auseinandersetzungen mit Männlichkeiten, die in den Formulierungen von Männerrechten oder in der Wiederentdeckung alter männlicher Werte münden, ordne ich der sogenannten neuen Mannbewegung zu. Zu dieser neuen Mannbewegung gehören Vaterrechtler, Maskulinisten, die wilden Männer und diverse spirituelle Ansätze. Diese zähle ich also nicht zur Männergruppenszene. Begonnen hat die Männergruppenszene in der BRD 1973-74, also fast gleichzeitig mit der zweiten deutschen Schwulenbewegung und ebenfalls wie diese in der Sponti-Szene. Ab Mitte der 80er entstand eine weitere Männergruppenszene. Neben der bürgerlichen Männergruppenszene kristallisierte sich die autonome Männergruppenszene heraus. Die Herausbildung der autonomen Männergruppenszene ist eher als Wiederbelebung zu verstehen, da die autonome Szene als direkte Nachfolgerin der Sponti-Szene gilt und dementsprechend auch die Männergruppen unter ähnlichen Bedingungen stattfanden. Zwischen der bürgerlichen und der autonomen Szene kam es erst 1993 deutlich zum Bruch, vor allem wegen der Frage des Umgangs mit den Maskulinisten. Aus diesen 4 Jahreszahlen ist es mir nun möglich, die Grundstruktur des Referats herauszuarbeiten. Erstens, 1973 beginn der Männergruppenszene in der linksradikalen Subkultur. Zweitens, Anfang der 80er Etablierung der bürgerlichen Männergruppenszene. Drittens, Mitte der 80er Entstehung der autonomen Männergruppenszene und der neuen Mannbewegung. Viertens, 1993 Spaltung zwischen der autonomen und der bürgerlichen Männergruppenszene. Jetzt unter dem Abschnitt die 70er Jahre, das Private ist politisch, der Beginn der Männergruppenszene in der BRD. Der Autor des ersten Männerbuches, Volker Elis Pilgrim, es war auch schwul, doch ist er eher der Männerbewegung zuzurechnen. 1973 veröffentlichte er das Buch »Der Untergang des Mannes«, in dem die bekannte Definition »Der Mann ist sozial und sexuell ein Idiot« zu finden ist. Er hat 1974 zusammen mit Helge Pross, Wolfgang Müller und anderen in München eine der ersten Männergruppen gegründet. In anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Niederlande, Großbritannien, Dänemark, gab es bereits Ansätze einer Männerbewegung. 1974 gründet sich in West-Berlin der Männerrat. Beim Fest treten die heterosexuellen Männer in Fummel und Schminke auf. Sie gründen die Zeitung Mannsbild und begeben sich im Herbst 1974 zum Londoner Männertreffen. In Großbritannien existiert bereits eine breite und radikale Schwulenbewegung, die Gay's Lib, die bei diesen ersten Männertreffen die heterosexuellen Männer scharf angreift. Ursache für die Entstehung der Männergruppen war indirekt die Frauenbewegung. 1979 bis 1986 auf der Suche nach dem neuen Mann. Identitätskrise und Rollenfindung. Mit dem Boom der sich aus der Sponti-Bewegung herauskristallisierenden Alternativbewegung nimmt auch die Männerbewegung mit einiger Verzögerung an Bedeutung zu. Mit der zunehmenden Institutionalisierung differenzierte sich allerdings sowohl die Alternativbewegung als auch die von ihr mitgetragene Männerbewegung. Die Schwulenbewegung ging ihre eigenen Wege, getrennt von der Männerbewegung. Die Erfahrung mit der toleranten Alternativbewegung war niederschmetternd. Viel erlebt und nichts begriffen. Anfang bis Mitte der 80er erschien die Männerzeitung Von Mann zu Mann. Zwischen 84 und 86 gaben linke Männer aus Kreuzberg die männerkritische Männerzeitung Hermann heraus. Die heterosexuelle Männergruppenszene trifft sich inzwischen europaweit. März 1985, Höhepunkt der Männergruppenszene. Im März 1985 kommt es an der Uni Bremen zum bisher größten Männergruppenszene-Treffen, wenn Männer ihre Tage haben, mit über 1000 Teilnehmern. Dieses Treffen zeigt, ebenfalls wie das oben zitierte europaweite Treffen, dass es eine breitere Vielfalt von Männeransätzen gibt. Die Erscheinung des Softies wird als 70er-Jahre-Produkt gesehen. Und der Mann wird plötzlich als Opfer entdeckt, mit Müttern als Täterin. 1986 bis 97, Ausdifferenzierung zur bürgerlichen und autonomen Männergruppenszene. Das ist jetzt aus dem zweiten Teil, der dann in der Nummer 11 erschienen ist. Wir schlagen vor, die Männerbewegung seit 1986 in zwei Gruppen zu unterteilen. Die institutionalisierte bürgerliche Männergruppenszene und die autonome anarchistische Männergruppenszene. Es existiert noch eine dritte Männergruppenszene, die neue Mannbewegung, die sich als antifeministisch versteht oder so eingestuft wird. Die letzte Gruppe taucht in diesem Referat auf, weil sie ihre Ursprünge teilweise in der Männerbewegung hatte und weil es Übergänge von profeministischen zu antifeministischen Männergruppen gibt. Wegen dieser frauenfeindlichen Tendenzen zählen wir diese Szene nicht zur Männerbewegung, sonst müssten wir auch den Vatikan, die Fußball-Bundesliga und Wehrsportgruppen zum Beispiel dazu zählen. Im engeren Sinne ist diese Szene keine einheitliche Gruppe, sondern sie setzt sich aus verschiedenen Strömungen zusammen, die sich allerdings untereinander gut verstehen. Dann kommt jetzt ein längerer Abschnitt zu den MAT-Gruppen, zur männerradikalen Therapie. Das wäre jetzt ein bisschen zu ausufernd, deswegen gehe ich weiter. Vielfalt. Die Männergruppenszene befand sich spätestens seit 1986 nicht mehr nur in linken Subkulturen. Bereits Anfang der 80er gab es zum Beispiel Volkshochschulmännergruppen und Gruppen, die in kirchlichen Gemeindehäusern stattfanden. Neben den Frauenbuchecken standen in den Buchhandlungen plötzlich Regale mit Männerliteratur, hauptsächlich Rororo Mann. 1987 rächte sich der schwule Comiczeichner Ralf König, quasi stellvertretend für die Schwulenbewegung, an den bürgerlichen Heteromännergruppenmännern durch die Veröffentlichung des Comics Der bewegte Mann. Die sehr oberflächliche Männerliteratur der Rororo-Mann-Reihe hatte eher Ratgebercharakter und reflektierte nicht die patriarchatskritischen Ergebnisse des Feminismus und der kritischen Männerforschung. Was sich bereits 1992 in einer Diskussion ums Kultbuch der White-Man-Bewegung Eisenhans von Robert Bly anbahnte, vollzog sich 1993 vollständig. Die klar getrennte Aufspaltung der Männerbewegung in sich nicht mehr nur gegenseitig ignorierende, sondern bekämpfende Männergruppenszenen. Da die autonome Szene sich direkt aus der Spunti-Szene entwickelte, lege es auf der Hand, einen roten Faden der Männergruppenszene in diesen Bewegungen vorzufinden. Diesen haben wir jedoch nicht gefunden. Das Material, welches diesem Referat zugrunde lag, lässt eher auf einen Neuanfang der radikalen Männergruppenszene zwischen 1986 und 1988 schließen. Im autonomen Hamburger Männermedienarchiv, Stand 93, sind von 110 Texten nur drei vor 1987 erschienen. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Hamburger Männer sich vielleicht erst seit 6 Jahren in der Szene bewegt haben. Ein Berliner Mann sieht jedoch eine Ursache für das Auftauchen verstärkter Männeraktivitäten. Er konstatiert, um 1987-88 herum ein Ausstieg von Frauen aus der gemischten autonomen Szene in fast bundesweiter Dimension, von Anti-AKW-Gruppen in Wackersdorf bis zur IWF-Kampagne in Berlin. Es entstand damals durch diese Aktion auch so etwas wie eine Stimmung: Wenn ich mich weiter als Politmann hier in der Szene bewegen will, muss ich mich jetzt wohl oder übel mal mit dem Patriarchat beschäftigen. Aus einer kleinen Männergeschichte, Männerrundbrief Nummer 6 erschienen. Die Geschichte der radikalen Männergruppenszene ist geprägt durch sogenannte Debatten. Seit Anfang der 90er werden diese Debatten hauptsächlich im Berliner Autonomen Wochenblatt Interim geführt. Autonome anarchistische Männer verhalten sich kaum weniger sexistisch als andere Männer, obwohl sie das Ziel einer herrschaftsfreien Gesellschaft schon heute in selbstgeschaffenen Freiräumen anstreben. Und dass Feministinnen in der Szene auf unerträgliches sexistisches Verhalten scheinbar unermüdlich reagieren. Für Männer stellen sich die Folgen eines sexistischen Übergriffs in der linksradikalen Szene, nach meinen Beobachtungen, in 3 Phasen dar. Erstens, Klärung des anstehenden Konflikts. Von einem Mann wird sexistisches Verhalten bekannt, das Frauen nicht mehr tolerieren wollen und deshalb Forderungen stellen, die ihr Verbleiben in der Szene ermöglichen. Diese Diskussionen finden eher in gemischten WG-Gerüchteküchen statt, also sehr unstrukturiert, bis die sexuelle Gewalttat Szene öffentlich gemacht wird. Zweitens, es kommt aufgrund typisch männlicher, individueller und struktureller Kommunikationsunfähigkeit und patriarchaler Komplizenschaft zu destruktivem, hysterischen Verhalten seitens der Männer, mit dem Resultat, dass entweder die sexistische oder die profeministische Fraktion das Projekt fortführt oder das Projekt eben nicht mehr fortbesteht. 1990 schrieben die 4 Verfasser einer Berliner Männergruppe das Papier »Das Spaghetti der Erkenntnis« oder »Die Nudel des Grauens«. Wir sind unzufrieden mit den bisherigen Grundlagen der Diskussion in Männergruppen. Die Analyse besteht größtenteils aus Versatzstücken des zeitgenössischen Feminismus, die ein wenig umgemodelt und auf Männer übertragen werden. Eigene Ziele fehlen. Ziele, die wir wirklich aus unseren eigenen Bedürfnissen und Unzufriedenheiten mit unseren Rollenzwängen entwickelt hätten. Wir schlagen vor, die Verhältnisse, in denen Kinder zu Männern und Männer zu Mackern gemacht werden, aus unseren eigenen Erfahrungen heraus zu analysieren. Erzählen wir uns unsere eigene Geschichte. Wenn es uns also darum geht, nicht nur Verhaltenskosmetik zu betreiben, mit uns und anderen Männern und Frauen scheinbar besser zurechtzukommen, müssen wir uns mit den Strukturen, die dieses System historisch und materiell begründen, ihre Auswirkungen auf uns und unser Leben und unseren Anteil an ihnen als weiße heterosexuelle Männer mit einem bestimmten ökonomischen Hintergrund in der Metropole auseinandersetzen. Also Antworten auf die Fragen finden: Wo, wie und warum profitieren wir von diesem System? Wo, wie und warum sind wir aktiver Teil der Ausbeutung und Unterdrückung? Wo, wie und warum werden wir selbst ausgebeutet und unterdrückt? Wie hängt das alles zusammen? Und vor allem, wie bringen wir dieses System überhaupt und international zum Zusammenbruch? Uns stinkt dieses mürrische, armselige, herrschende Konstrukt Mann, das sich in selbstherrlicher Arroganz über anderen stehend wähnt und zu einem mehr als oberflächlichen sozialen Kontakt nicht fähig ist. Wir wollen nicht länger das Bild vom Mann erfüllen, sondern unseren Sehnsüchten und Träumen nachgehen, was auch bedeutet, unsere Zwangsheterosexualität anzuknacken und uns dort auszuprobieren, wo es uns verboten wurde und wir selbst dafür gesorgt haben.
Wer weiterlesen oder mehr über den Männerrundbrief aus radikal-libertärer Perspektive wissen möchte, findet alle Ausgaben als Digitalisate unter männerrundbrief.noblogs.org oder kann die zwei Bände mit ausgewählten Texten unter immergrün.cc käuflich erwerben. Auch wir glauben, eine Neubelebung der radikalen autonomen Männerbewegung oder zumindest eine strategische Auseinandersetzung mit kritischer Männlichkeit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe steht dringend an. Das zeigt auch die anschließende Diskussion, die wir nicht aufgezeichnet haben, die es an die Lesung gab, in der zwar einige männlich Sozialisierte von positiven Erfahrungen in sogenannten kritischen Männlichkeitsgruppen erzählt haben, das war aber selbst unter den Anwesenden eine eher selten erlebte Praxis und hat häufig nur auf individueller Ebene zur Verminderung von Leidensdruck aufgrund des Patriarchats geführt und nicht zu strukturellen Veränderungen oder zumindest Veränderungen im erweiterten Umfeld.
Woke up and my mouth had become a pool of blood for floating teeth. I gnawed my way through miles of rope strangling me and I'm afraid to say that I'm generally afraid of what's next. From my own nihilism to a country putting faith in presidents, we are cowards, afraid of death. Even the strongest man alive hates to face the end.
And you suffer a million petty deaths and hold your head high. American life is live and let die. That's why they build walls. We can never get high enough. Why you puff, 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 them walls stay up. History flows down, repeating. It's poverty they're selling. No preservation at all, destruction at least. We seek peace, but this life won't provide that. Freedom's a curse inside that. Need to escape, you can't. Need to protect the weak, they won't. In their ivory towers they wait. In these rebel city streets we fight.
We may all be born slaves, but today we feel free.
Empty and running out of money. Life ain't shit but storming the moat. Life ain't shit but holding your loved ones close and having their backs when it matters most. We were raised to walk alone, so when they say you don't need a crew, it ain't true. Just don't roll with cowards and you'll be cool. Ain't nothing true but the blood in your veins. Fear is healthy, it's part of your DNA. Not enough to live on, and that absence is something we can build on.
Not sure what I want, pretty sure it's not this though. Still torn between saving the children and burning it all to a crisp. I can live in shit of a spaceship. All I know is that nobody knows a thing, and I'm tired just hoping that there's something more to all of this.
We may all be born slaves, but today we feel free.
Wir hörten Soul, DJ Payne One und Seshki mit dem Track Exodus vom Album Nihilismo aus dem Jahr 2016.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Hallo und herzlich willkommen zu Wo herrscht Anarchie? Wo Deutschland ausscheidet und alle Welt jubelt. Wir begeben uns auf eine EM-Tour eigener Bauart. Den Anfang macht der österreichische Standard mit einem Artikel unter dem Titel
Kürzestfilm-Festspiele im Gartenbaukino. 12 Sekunden Anarchie.
Die Einleitung gibt preis, worum es geht.
Am Donnerstag findet in Wien das wohl kürzeste Kurzfilmfestival Österreichs statt und zeigt in 100 knackigen Clips, warum länger nicht gleich besser ist.
Soweit so gut. Aber Filme können ja alles Mögliche sein. Was ist hier so speziell?
Wir lieben anarchische Filme und eine anarchische Show, sagt Michaela Bilgeri, Festivalleiterin und Initiatorin.
Wow, wow, wow. Das klingt ja super, oder? Sollten wir uns etwa irren, was sie damit meint?
Anarchisch einerseits deshalb, weil es für etwaige Kürzestfilmeinreichungen weder eine Gebühr noch besondere Regeln gibt. Außer Querformat und eben 12 Sekunden. Jeder und jede könne einreichen, egal ob Profi oder Amateur.
Richtig so und richtig verstanden. Wobei Profi, verstanden als Konzept, bei dem Menschen für eine Tätigkeit bezahlt werden, die andere ohne Bezahlung machen, etwas ist, was in der Anarchie keinen rechten Sinn ergibt. Dort nämlich würden alle Menschen die Möglichkeit haben, ihre Selbstverwirklichung anzustreben und bezahlt würde doch niemand. Als nächstes widmen wir uns dem Schwarzwälder Boten, der seine Nachricht so betitelt.
Anarchie an Kreuzung. Bunte und Stadt wollen Chaos ordnen.
Nanu? Eine Kooperation zwischen der Zeitschrift Bunte und der Stadt? Oder wer ist das?
Die Bunte Liste im Gemeinderat findet, dass die aktuelle Situation für Autofahrer an der Kreuzung bei der Hechinger Stadthalle Museum durch Anarchie verunsichert. Nun machen sie der Stadt einen Vorschlag.
Ach, eine Bunte Liste will also die Anarchie vertreiben. Nichts da. Ob grün, ob alternativ oder links, die Anarchie lässt sich nichts bieten, was von oben verordnet oder geordnet wird. Weniger harmonisch geht es bei moviebreak.de zu.
A24 hat heute ein neues Poster zum kommenden Civil War, dem neuen Film von Alex Garland, veröffentlicht. Das Poster zeigt dabei die neue Welt der USA. Jede Menge neuer Staaten, die sich im Krieg befinden.
Okay, das klingt ziemlich realistisch.
Garlands neueste Regiearbeit wird sehr politisch werden, indem er Staaten und amerikanische Fraktionen in einen totalen Krieg um das Land verwickelt.
Sehr politisch also.
Dies kommt besonders passend, da 2024 in den USA ein Wahljahr ist, das zweifellos ordentlich turbulent wird.
Okay, Wahljahr und Turbulenzen, gleich Politik.
Es fügt sich auch gut zusammen, dass Alex Garland bereits im Vorfeld ankündigte, dass sein Civil War sicherlich einige Leute verärgern wird.
Da fragen wir uns natürlich, wer verärgert sein wird.
Civil War soll als moderner Kriegsfilm fungieren und zeigt Journalisten, die das Weiße Haus inmitten von Anarchie erreichen wollen.
Mensch, was wollen die am Weißen Haus? Die Anarchie ist bereits da. Wollen die noch kurz einen letzten Blick auf die Vergangenheit werfen? Fragen über Fragen. Auf Spiegel Online geht's gleich rund.
Rang-tü-dü, der Büroanarchist ist wieder da.
Bevor wir jedoch zum Büroanarchisten kommen, noch ein paar Worte zu Franquin. Es war schließlich dieser belgische Künstler, der neben Spirou und Fantasio auch die unvergessliche Figur Gaston schuf.
Für ihn war Gaston Lagaffe. Lagaffe bedeutet Entgleisung, Ausrutscher, ein Systemsprenger im besten Sinne. Ein freier Geist, der sich mit Erfindungsreichtum und gutmütiger Resilienz gegen die tristen Normen des Alltags stemmte.
Erfindungsreichtum und gutmütige Resilienz scheinen in der Tat gute Eigenschaften zu sein für alle, die im kapitalistischen Alltag nicht untergehen wollen. In einer Gesellschaft, die eben nicht darauf ausgelegt ist, dass alle Menschen ein gutes Leben haben, müssen insbesondere jene, die sich weiter unten auf der Einkommensleiter wiederfinden, starke Nerven und viel Kreativität beweisen.
Franquins alter Ego Gaston war ein radikaler Anarchist, der den Zwängen und Konventionen der Gesellschaft durch übersprudelnde Kreativität und größtmögliches gedankenlos veranstaltetes Chaos zu entrinnen trachtete.
Für alle, die nicht geglaubt haben, dass wir das hier jemals sagen würden, ja, Anarchie ist auch Chaos. Insbesondere dann, wenn die Ordnung eine Zwangsjacke ist, von oben oder vom System verordnet, um die Menschen an ihrer Entfaltung und ihrem kollektiven Lebensglück zu hindern.
Damit sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Stunde mit uns. Die nächste gibt's spätestens im Juli-Rückblick. Bis dahin oder auch live im Radio. Alle Details, weitere Audios und auch Links zu den Beiträgen und der Musik findet ihr auf den entsprechenden Unterseiten auf aradio-berlin.org. Habt eine gute Zeit und passt auf euch auf.
So, das war's.